Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Villa Muttermund.
Hallo, hallo. Heute widmen wir uns einem Wunschthema. Das wurde mir geschrieben und es heißt kurz und knackig
Schnuller.
Es kam einfach die Frage, ob wir dazu eine Folge aufnehmen könnten, weil die Meinung für sie interessant wäre, für diese Mama. Und ja klar, warum auch nicht? Das hatte ich tatsächlich nie am Radar, dieses Thema. Das ist uns einfach noch nicht gekommen. Und deswegen freuen wir uns über diese Anregung und haben auch sofort gewusst, ja, wir haben dazu Erfahrungswerte natürlich. Wir haben insgesamt 7 Kinder, das heißt 7 Schnuller-Erfahrungen. Und natürlich kennst du dich als Hebamme gut damit aus, begleitest viele Familien, hast mit vielen Fachkräften schon gesprochen in deinen 40 Jahren Hebammen-Dasein. Und ja, deshalb, let's go.
Wenn wir zwei da sitzen, glaube ich, gibt es schon eine Fraktion Schnuller pro und Schnuller nicht so pro, oder?
Bei dir und bei mir?
Ja.
Nein.
Aber deine Kinder haben doch wenig Schnuller gehabt.
Naja, wenn wir gleich so anfangen. Bei mir war es so, dass Nummer 1 den Schnuller nicht wollte. Von sich aus. Aber ich hatte schon Schnulli daheim. Okay. Und ich hatte keine Hardcore-Meinung zu, ich möchte schnullerfrei sein. Das ging halt wie bei meinem Erstgeborenen so viel von ihm aus. Und ich weiß, wir haben da am Anfang vielleicht das auch nicht vehement probiert, dass er den Schnulli nimmt, aber es waren gerade bei meinem ersten Kind einfach andere Themen vorrangig. Da hat das Stillen nicht gleich funktioniert, weil ich lange keine Milch hatte einfach und er war an sich friedlich und zufrieden und hat ohne Schnulli geschlafen, wenig gemaunzt. Von daher, ja, haben wir ihm den sicher nicht jetzt antrainiert. Aber natürlich, irgendwann war es dann so, oh, wäre schon chillig, wenn er den Schnuller nehmen würde, weil einfach ich dann sehr schnell menschlicher Schnulli war in der Nacht und er einfach sehr viel gekommen ist, sehr viel an der Brust war. Und wir haben es dann immer wieder probiert, aber er war wirklich ein Schnulli-Nein-Kind. Beim Nummer 2 haben wir aber auch sofort gesagt, okay, wir sind da ein bisschen mehr dran einfach nach der Geburt, dass wir schauen, dass er den Schnulli nimmt. Der hat den Schnulli genommen. Ich weiß auch ganz genau, wann ich ihm den wieder genommen habe. Das war, als wir bei dem Ungarn-Urlaub waren. Ja. Da war er im November halt ein Jahr und ein bisschen was. Und da war es einfach wirklich auch wegen den Nächten, dass ich gewusst habe, er wacht mir nur auf, weil er den Schnulli ständig verliert. Eigentlich würde er gut schlafen. Und dann habe ich den einfach aus auch einer Kraftlosigkeit, da ist mir einfach auch körperlich nicht gut gegangen, abtrainiert. Und das ging halt auch flotti kompotti. Und bei meinem Jüngsten?
Der war so semi, oder? Beziehungsweise da habe ich so das Gefühl gehabt, du hast die Erfahrung eigentlich gehabt, jetzt schon von 2 Kindern, dass Schnuller ein bisschen Unterstützung ist, aber habe so das Gefühl gehabt, du bist jetzt eher so, naja, wenn er es nicht ganz besonders braucht, wenn er nicht so ein Oraler ist, dann lass das. So habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern. Ich weiß, es gibt ein Foto von ihm mit Schnuller, also hat er ihn wohl gehabt. Aber bei ihm war der Schnuller nicht irgendwie relevant oder im Kopf. Und oh mein Gott, ich merke gerade, das ist wie ein schwarzes Loch und ich weiß gar nichts über die Schnuller-Beziehung vom Nummer 3.
Ich glaube, sie war auch jetzt nicht eine intensivste Liebesbeziehung.
Nein, eh nicht. Aber
er war, glaube ich, unkompliziert. Also ich kann mich schon erinnern, dass wenn ich ihn hingelegt habe, ich das schon auch mit Schnulli gemacht habe.
Okay. Ja. Nee, ich kann mich an gar nichts erinnern.
Okay.
Und ich weiß auch nicht, wann das letzte Mal Schnuller und ich weiß nicht, wann ich die weggeräumt habe und ich weiß gar nichts. Ich finde es aber auch lustig. Es ist ja jetzt schon in aller Munde, dass ich schwanger bin mit Nummer 4. Und wir haben auch schon die Babysachen durchgeschaut und da haben wir Schnulli gefunden. Und er ist sofort als 2,5-jähriger Knopf dahin gelaufen, hat sich den in den Mund gestopft und dann süß halt einfach Baby gespielt und sich hingekuschelt und genuckelt. Und ja, ich weiß das auch von vielen Frauen, dass dann immer so ein Herzschmerz in uns Mamas kommt, à la, ma, hätte das noch gebraucht und das Nuckelbedürfnis und all diese Dinge. Und wenn man so sein Kind so nuckeln zieht und das Gefühl hat, sie zieht so hin und sie haben das so gern, dass das dann was mit einer macht, weil man ja auch nicht immer weiß, ist das jetzt in Ordnung, ist das nicht in Ordnung. Und ich weiß genauso, wie wir irgendwann gesagt haben, es gibt keine Flasche mehr bei ihm, hat das aber dann noch bei einer Oma dennoch bekommen. Und hat das geliebt und war dann immer, ich will zur Oma wegen Flaschi. Und dann so, ja, okay, na, pff, ja, die macht das jetzt auch nicht mehr, das Flaschi, aber da macht das was mit einem, dass man einfach nicht weiß, Ist das in Ordnung? Ist es gut? Was macht das mit den Zähnen? Und genau deshalb ist es einfach unser
Genau.
Thema. Wir sind nämlich beide einfach nicht gegen Schnuller, so viel sei schon mal verraten. Das war auch von mir und meinem Mann eben nicht geplant. Wir haben aber von Anfang an eh, wie du gesagt hast, gesagt, ja, wenn es einen Schnuller wollen, dann gern und wenn es keinen wollen, dann nicht. Dafür haben wir uns entschieden und ich glaube, ich würde das jetzt bei Nummer 4 wieder so handhaben. Im Prinzip sprechen wir jetzt einfach mal darüber, was du auch als Expertin einfach weißt übers Schnullern, gleich mal die ersten Sorgen und Ängste oder eben diesen Mama-Herzschmerz versuchen wir jetzt zu nehmen.
Was mir begegnet, sind die unterschiedlichsten Themen. Viele überlegen sich schon in der Schwangerschaft und dadurch ist das schon ein Thema, bevor das Baby überhaupt da ist. Wie sollen wir mit einem Schnuller machen? Und da höre ich, dass die Punkte sind: Macht das etwas mit dem Kiefer? Auch bitte später punkto Zahnspange. Das zweite ist: Oh Gott, wir werden uns doch nicht etwas einführen, was man dann später bereut und wo dann ein sehr mühsames Abgewöhnen ist. Das dritte ist, es gefällt uns nicht, wenn Kinder den ganzen Tag mit Schnuller herumlaufen und dann mit Schnuller reden. Und dann das vierte Thema, das Thema Saugverwirrung. Und wenn man sich diese vier Themen anschaut, sind das eine große Menge, beginnend von der ersten Woche bis dann vielleicht zu den Dreijährigen, wo man den Schnuller wieder abgewöhnt. Und das ist, gerade wenn das Baby noch nicht da ist und wenn man es noch gar nicht weiß, ob das einen Schnuller fast braucht oder ob es diesem Baby der Schnuller gut tut, habe ich das Gefühl, dass oft schon in der Schwangerschaft ein Widerstand ist gegen Schnuller und schon in der Schwangerschaft eine Entscheidung kontra Schnuller ist. Da muss ich sagen, ich glaube, es ist immer sinnvoll, welche zu Hause zu haben, auch schon in der ersten Woche, weil es gibt Babys, die kommen mit einem extremen Bedürfnis nach oraler Befriedigung zur Welt. Viele Familien haben auch die Erfahrung, dass beim Ultraschall die Kinder teilweise Daumen nuckeln, immer die Handel beim Mund haben. Ja, also da schon in der Schwangerschaft diese Befriedigung und dieses Wohlfühlen über den Mund geht. Und ich sehe dann, sie kommen zur Welt und suchen. Ja, und suchen bedeutet ja nicht, sie wollen da jetzt eine Milch, ja, weil die haben 2 Tage keinen Hunger und dass es eine Milch gibt, wissen sie nicht, aber sie wissen, mir geht's gut, wenn ich irgendwas bei meinem Mund, bei meinen Lippen, auf meiner Zunge spüre. Das sind die Kinder, die auch das in der Schwangerschaft schon sehr genossen haben, vielleicht mit den Händen, mit den Fingern zu spielen, die das immer geliebt haben, dieses Fruchtwasser auf den Lippen zu spüren. Babys kommen zur Welt und wenn man sich überlegt, die wollen und brauchen Sicherheit. Ja, natürlich geben wir die als Eltern, auch mit unseren Armen, mit dem Busen, mit dem Halten, mit dem Beruhigen, mit dem Sprechen, also all das wiederholen, was sie ja schon vom Bauch her kennen. Und dennoch bleibt so dieses Orale da. Das wird bei Kindern, die so oral sind, auch eingefordert werden, weil man hat das Gefühl, liegen sie am Busen auch schon in den ersten 2 Tagen und haben sie den Busen im Mund, dann sind sie happy, plumpst er raus, weil sie eingeschlafen sind oder will vielleicht die Mutter nicht, weil sie auch einmal duschen muss, dann ist das eine irrsinnige Unruhe, die auch durch gar nichts anderes befriedigt werden kann als Finger oder Schnulli geben. Wenn ein Baby so oral auf die Welt kommt, dann empfehle ich in den Hausbesuchen wirklich gleich auf einen Schnuller zu gehen. Und plötzlich kommt eine irrsinnige Entlastung, nämlich gleich für die ganze Familie. Man ist wirklich gefährdet, dass die Brustwarzen einfach durch das mechanische Saugen und Lutschen wund und weh werden. Ja, und es zahlt sich aus, gerade in den ersten 3 Tagen bis zum Milchentschuss, sehr darauf zu achten, dass da jetzt kein Einriss oder eine offene Stelle wird. Ja, und dann, was macht man bei einem oralen Baby? Man kann einen Finger geben, ja, auch gut, aber dann ist man immer blockiert. Oder man schaut, ob das Baby den Schnuller akzeptiert und annimmt. Und dann ist das ein großer Helfer. Ich habe auch das Gefühl, oft schon in der ersten Woche ist es für die Partner oder Partnerinnen, die auch so gern Eltern sein wollen, aber jetzt keinen Busen zur Verfügung haben, auch eine große Hilfe. Ja, weil man dann einfach auch dieses Baby an sich drücken kann, schnappen kann und mit einem Schnulli das Orale befriedigen kann
Und beruhigen kann.
und beruhigen kann.
Das ist ja auch, weil du gesagt hast, das kann eine große Hilfe sein. Das ist auch das, was ich in meinen Baby- und Kinderschlafberatungen wirklich den Familien sage. Die fragen, ja, was ist mit dem Schnuller? ich sage immer, solange es Hilfsmittel ist, lasst euch doch helfen, weil es kommen natürlich Meinungen von außen und man liest was und man hört was. Aber was Hilfsmittel ist, behaltet euch das bitte bei. Man muss sich das Leben nicht schwerer machen, als es ist. Und ja, dieses Hilfsmittel kann sich ins Gegenteil wenden und nervig werden, mühsam werden, Stress verursachen, Kämpfe verursachen, gerade wenn die Kinder dann schon größer sind und man nicht genau weiß, wann gibt man den Schnuller, wann ist es in Ordnung. Also da kommt man einfach oft in so ein Dilemma, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber klar, wenn der nervt, dann tut es auch oft gut, ihn gehen zu lassen. Aber solange es Hilfsmittel ist, kann man sich echt zur Hilfe nehmen.
Genau. Das heißt, es gibt die ganz stark oralen Babys, die haben den Schnulli oft schon am ersten, zweiten Tag. Und jetzt kommt etwas, was ich schon sehr wichtig finde, ist, es gibt sensible Tage, das sind die Tage des Milchanschusses, wo man dann wirklich ganz bewusst wieder keinen Schnuller gibt. Merkt man einfach, dass die Brustdrüsen zu arbeiten beginnen, merkt man, dass das Baby einen Hunger hat, ist es der Zeitpunkt dann für 3 Tage den Schnulli wegzulassen. Was ist der Grund? Die Milchdrüsen brauchen einfach ein Baby, das saugt, ein Baby, das satt wird. Und es ist so, dass ja gerade mit Milcheinschuss der Busen größer wird, dann bei den meisten Frauen dadurch die Brustwarze ein bisschen flacher wird und die Babys sich eh plagen, ja, diese ein bisschen kleinere oder flachere Brustwarze so auf die Zunge zu bekommen, dass sie saugen können. Mhm. Und da ist es gut, wenn man dann nicht einen doch recht langen Schnuller innen gibt, ja, weil da plagen sie sich wirklich. Ich würde es nicht einmal Saugverwirrung nennen, sondern sie kennen sich nicht aus. Man kann den Schnulli bei den stark Bedürftigen im ersten, zweiten Tag geben, dann wieder Pause bis zum 5. Tag und dann ab dem 5. Tag wieder. Und da kommt jetzt dieses zweite Thema, macht ein Schnulli Saugverwirrung? Nein, das macht es nicht, weil die Kinder wissen, aus dem Busen kommt Milch, aus dem Schnulli kommt nichts. Der Schnulli hilft mir aber, zur Ruhe zu kommen, runterzukommen, einzuschlafen. Ja? Und dadurch, denke ich mal, ist auch nicht wichtig, welche Art von Schnuller es ist. Ich empfehle sogar immer, die verschiedensten zu haben, weil Kinder auch über den Mund lernen. Die spüren schon, was ist ihnen lieber und zeigen das auch. Die meisten sind aber so, jetzt ist der dran. Ja, und ich glaube, dass selbst da kann man was tun für das Lernen oder für das gescheit werden wollen. Also offen sein, es muss nicht immer der Schnuller sein. Man probiert es aus oder man sieht, ist es ein ganz kleiner Mund, dann braucht man wirklich Mini-Schnullis. Ja? Oder ist das ein wirklich großer Mund, da kann schon die nächste Größe besser sein. Also wirklich sich da durchaus mit Neugier ein bisschen spielen.
Und leider hast du ja immer die Schnuller empfohlen vom Dens Biomarkt. Mhm. Das sind so ziemlich die hässlichsten Schnuller der Welt, meiner Meinung nach. Die sind riesig knallgelb mit entweder Türkis kombiniert oder Lila. Und wenn die Kinder den im Mund haben, es schaut einfach aus wie ein Clown oder einfach wirklich auch so wie ein riesiges Ungetüm im Mund. Also es gibt wesentlich ästhetischere Schnuller. Die hast du aber immer empfohlen und ich habe dir da immer blind vertraut und mir die geholt. Aber die wurden aufgelassen, die gibt es einfach nicht mehr zu kaufen. Deswegen gibt es einen Schnuller, den du empfehlen würdest oder sagst du holt euch einfach 2, 3, dann sind die zaus, dann probiert mal, was gut passt.
Warum habe ich die Mollis empfohlen? Die Mollis sind aus Naturkautschuk, sind lang und flach. Und das Spannende, wenn ich Familien gehabt habe, wo die Babys andere Schnuller verweigert haben, die Mollis wurden geliebt. Ja? Und auch deine Schwester, die hatte dann, glaube ich, 4 verschiedene Schnullermarken. Und sobald sie groß genug war, sich ihren Lieblingsschnuller zu greifen, sie hat 100%ig zum Mollis gegriffen. Das heißt, ich habe Mollis empfohlen, weil er kieferorthopädisch total okay war, weil er aber auch von den meisten Kindern als Lieblingsschnuller akzeptiert war.
Ja, ich schaue gerade so nebenbei, ob es den Mollis noch gibt. Leider sehe ich ihn einfach nicht mehr kaufbar.
Ja.
Aber man könnte sich anschauen, es gibt noch Bilder online, wie der ausschaut und sich dann einen ähnlichen besorgen.
Genau, und da habe ich aber leider nichts gefunden. Und bin jetzt dazu übergegangen zu sagen, bitte, bitte ausprobieren. Es gibt die unterschiedlichsten, es gibt flache, es gibt runde, es gibt gebogene. Ich würde einfach offen sein und wenn euer Baby einen Schnuller akzeptiert, dann kann man auch ruhig die ganze Schnullerzeit bei dem bleiben.
Mhm. Ja, jetzt, wo du sagst, weiß ich auch schon wieder, dass ich bei meinem dritten mehr Schnulli daheim hatte, eben aus dem Grund, weil es die Mollys nicht mehr zu kaufen gab. Ich hatte noch so ein paar, drei, vier ziemlich abgeranzte Mollys noch zu Hause, weil eben von den zwei größeren Kindern und wusste, okay, man verliert ja auch Schnuller. Ich hole noch andere Modelle, einfach damit ich nicht angewiesen bin auf diese vier heiligen Schnuller, die wir da noch haben. Und er hat dann einfach auch alle Schnuller nicht so gern gehabt. Er war da seinem ältesten Bruder sehr ähnlich und ist da auch generell ihm ähnlich gewesen. Aber ich weiß, ich habe ein Foto, das suche ich raus, da hat er einen Mollis im Mund. Ja, schier.
Ja.
Aber effektiv.
Schier und effektiv, aber leider aufgelassen. Ja, wir erwähnen es deshalb, weil ich habe halt schon auch Generationen von Kindern mit Molly begleitet. Ich auch immer, immer, immer wieder das Echo bekommen habe, wenn ein Schnulli, dann der Molly.
Ja.
Ja, leider. So ist es jetzt. Aber wir schauen, vielleicht hört das irgendeine innovative Firma auch. Und ich glaube, wenn man so einen Schnuller fabrizieren könnte wie den Molly, dass das Kindern sehr gut tun würde. Vielleicht erzähle ich jetzt, warum ich eigentlich ein Schnuller-Fan bin, weil ihr vier hattet alle einen Schnuller. Du warst die Einzige, die jetzt nicht so schnullerverliebt war und du hast ihn sehr selbstbewusst mit 8 Monaten mehr oder weniger weggeschmissen und verweigert. Ja, mir war es eigentlich auch recht. Aber wo ich wirklich viel auch durchaus mit dir mitgelitten habe, war, wo du ein Dreiviertel warst, noch wirklich eine kleine Maus und du hast das Schlafengehen tagsüber so gehasst. Also das waren wirklich fast Kämpfe, wo du völlig übermüdet verweigert hast, schlafen zu gehen. Du warst ja verbal extrem weit. Also ich konnte mit dir mit ein Dreiviertel echt in die Diskussion gehen und du hast eindeutig gesagt, du magst nicht schlafen gehen, du willst nicht und so weiter. Also das war wirklich ein Konflikt zwischen uns und gleichzeitig habe ich gewusst, ja, ich bringe dich in deinem kleinen Alter nicht gut durch deine 12 Stunden Tag. Ja, das heißt, Wagerl gehen stundenlang, bis du vielleicht wirklich mal eingeschlafen bist. Du wurdest nicht mehr gestillt, das hat mir auch gefehlt. Ja, ab und zu beim Autofahren oder wenn ich gemerkt habe, du musst einfach ja dich fast am Arm im Bett gezwungen. Das waren keine schönen Momente und ich schwöre, ich habe kurz vor deinem zweiten Geburtstag habe ich mich dir ergeben, habe dich dann einfach mühsamst durch die Nachmittagsstunden begleitet, wo du natürlich schon auch mit den Nerven teilweise blank gelegen bist, aber ich habe dich einfach nicht mehr zum Schlafen gebracht.
Ja, das finde ich aber jetzt auch spannend zu hören, weil meine Kinder haben ja sehr, sehr früh mit dem Mittagsschlaf aufgehört und zwar eigentlich immer mit 1,5. Und das ist nicht von mir ausgegangen, sondern eben Mittagsschlaf aufgeben geht von den Kindern aus. Aber wenn ich das jetzt so höre, denke ich mir, naja, vielleicht war ich einfach auch so, dass ich mit 1,5 den nicht mehr per se gebraucht habe. Ich hätte meine Kinder auch nicht mehr zum Schlaf überreden können. Oder die ersten zwei haben mit 1,5 aufgehört zum Schlafen und der Mini hat dann mit 2 Jahren aufgehört zum Schlafen. Und das, obwohl er schon im Kindergarten war, wo sich ja alle einfach hinlegen in Reih und Glied und mir wurde auch dann sehr bald rückgemeldet. Er schläft uns nicht mehr. Ich habe gesagt, ja, bei uns auch zu Hause schon lange nicht mehr. Und die haben das Gott sei Dank fein unterstützt, wo ich ja auch immer dankbar bin, weil in vielen Kindergärten oder Fremdbetreuungssituationen nicht drauf geschaut wird, eben ob die Kinder den Schlaf noch brauchen oder nicht. Und manche Kinder brauchen es einfach dann nicht mehr. Und vielleicht war ich das einfach auch.
War wirklich so, dass ich mir dachte, ob du würdest das noch brauchen, ja?
Naja, klar, aber wenn sie nicht einschlafen, ist halt immer die Frage,
Ja.
hätte es der Schnulli gerichtet, weil quasi man runtergenuckelt wird.
Vielleicht.
Vielleicht, vielleicht auch
Weil bei
nicht.
den anderen dreien, deine Geschwister hatten den Schnuller, bis sie 2 Jahre und ein paar Monate waren und aus unterschiedlichen Gründen ist der dann weggefallen. Aber die haben auch, solange sie den Schnuller gehabt haben, dieses Pause machen, dieses Mittagsschlaf machen, sehr geliebt. Also die haben sich gefreut, weil bei uns war es so, dass der Schnuller eingesetzt wurde als Helfer zum Schlafen gehen. Also keiner von euch hat den Schnuller gehabt, weil er zum Weinen angefangen hat oder weil er hingefallen ist und sich verletzt hat, sondern einfach nur, es hat ihn zum Einschlafen gegeben.
Sie sind immer gut durch den Tag gekommen, deswegen ich hätte gar nicht mit Schnulli eben mithelfen wollen, dass sie Mittagsschlaf machen, weil es eben ein sehr schöner 12-12er-Rhythmus dann war, 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht. Das ist schon noch angenehm für Familien und manche Kinder sind schneller dran mit so einem Rhythmus und manche brauchen dann noch das Kompensationsschläfchen. Alles fein.
Genau, alles fein, weil auch deine Geschwister waren jetzt nicht bis 3 Jahre Mittagsschläfer, aber für bis 2 Jahre und 1, 2 Monate. Also es hat sich um ein paar Monate gedreht, wo ich so das Gefühl gehabt habe, sie sind besser durch diese 12 Stunden gekommen, einfach mit dieser kurzen Unterbrechung, die halt dann 1 Stunde vielleicht war, und sind aber auch dann ihre 12 Stunden in der Nacht im Bett gelegen. Also ein bisschen was, habe ich so das Gefühl gehabt, hat dir gefehlt. Und deshalb war ich dann eigentlich sehr glücklich, dass wir jetzt noch bei den 2-Jährigen einen Schnuller gehabt haben. Da jetzt eben auch dieses Thema, haben dann die Kinder den Schnuller im Mund, wenn sie reden, wenn sie spielen, ist das dann ein
Ständiger
ständiger
Begleiter.
Tagesbegleiter? Ich glaube, da darf man wirklich sagen, das entscheiden die Eltern. Und es war bei uns von Anfang an, dass wenn ich gemerkt habe, ihr seid müde und es hat jetzt nicht ganz zusammengepasst mit jetzt spazieren gehen oder stillen, dann war das wirklich eine gute Möglichkeit, euch mit dem Schnuller und im Arm haben und einfach im Bettel euch hinlegen, dass ihr gut zum Schlafen gekommen seid. Das war irrsinnig easy.
Das weiß ich auch, dass wir immer den Schnulli nur zum Schlafen hatten. Also es gab den Schnulli nicht zwischendurch, nicht zum Spielen, nicht zum Trösten, nicht mal zum Pause machen. Es war wirklich ein
Nie.
Schlafschnulli. Ja.
Genau. Und das heißt, ab circa 12, 13 Monate gehen die Kinder dann von einem 2-Tages-Schläfchen zu einem Mittagsschlaf über. Und das hat bedeutet, dass in diesem zweiten Lebensjahr ihr zweimal am Tag euren Schnuller gehabt habt, die noch geschnullert haben. Und ihr wart nicht abhängig davon und keiner von euch hat mit dem Schnuller im Mund gesprochen und es war nicht einmal schwierig. Ich musste diese Schnuller nicht verstecken, sondern die sind einfach am Schlafplatz gelegen und es war allen klar, den holt man sich, wenn man schlafen geht. Da ist wieder so diese Sorge vor, oh Gott, ich möchte jetzt nicht, dass mein Kind mit dem Schnuller im Mund herumrennt und dann redet, ja, weil da versteht man sie ja wirklich schlecht. Und auch nicht so in eine Abhängigkeit zu bringen, das kann man einfach als Eltern, wenn man weiß, für was man den Schnuller braucht, sehr, sehr gut steuern. Das Thema Abgewöhnen, das war bei uns oder bei euch 4 Kindern eben ganz, ganz leicht. Du hast dich eh von selber entschieden, ja? Deine mittlere Schwester hat sehr pünktlich um den 2. Geburtstag Feuchtblattern gehabt und sie hatte auch eben gleich bei den Lippen oder teilweise, glaube ich, fast auch in der Zungenpartie so Bläschen. Und die hat dieses Brennen mit dem Schnuller verbunden und sich innerhalb von einem Tag das Schnullern abgewöhnt. Also die hat dann einfach, sobald sie Feuchtblattern gehabt hat, den Schnuller nicht mehr genommen. War aber auch nicht schwierig, weil sie hat sich entschieden und hat dann einfach gesagt, na, bevor ich da mit Brennen im Mund schnuller, weg damit. Ja, das war ganz, ganz einfach. Bei deinem Bruder war es dann so, er war 2 Jahre und 2 Monate und er, würde ich so sagen, war von allen Kindern sicher der Schnullerverliebteste. Und da war es so, dass wir in diesem Sommer auf einem Bauernhof waren und da war eine Ziege, die hat Tini geheißen und ihr wart so begeistert von dieser Ziege, denn egal wie viel wir ihr durch den Zaun gegeben haben und ob das jetzt 2 Kilo Birnen waren oder kiloweise Blumen, die ihr ausgerissen habt, die Dini hat alles gefressen.
Ja, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte von der Tini einfach schon 1 Million Mal gehört habe oder ob ich tatsächlich Erinnerung dran habe, aber ja, ich kann mich einfach daran erinnern.
Also die Dini war super. Und viele meiner Entscheidungen sind wirklich starke Bauchentscheidungen. Und ich habe dann an dem Tag, wo es mir wahrscheinlich am allermeisten auf die Nerven gegangen ist, zu deinem Bruder gesagt, du, glaubst du, würde die Dini auch deine Schnuller fressen, wenn wir ihr die schicken? Und da war wirklich so die Erinnerung an den Sommer und er hat gesagt, ja, ich glaube, das wird sie machen. Sag ich, na, soll man alle in ein Kuvert geben und die der Dini schicken? Hat er gesagt, ja. Er hat alle Schnuller, die er gefunden hat, in ein Kuvert gegeben. Du konntest schon schreiben. Das heißt, mit großen Buchstaben haben wir Dini draufgeschrieben, sind miteinander zum nächsten Postkasten gegangen und haben sie dort hineingeschmissen.
Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich aktiv daran erinnere, weil ich war ja damals 4. Aber die Geschichte, ja, das ist einfach Teil der Kindheit, dass wir die Schnuller an die Ziege verfüttert haben.
Genau, und es war nie wieder ein Thema.
Ja.
Und hätte er am Abend oder auch in der Früh, und das wir wieder sicher gemacht haben, gesagt, wo sind die, also Schnuller, habe ich gesagt, ja, die hat jetzt schon die Tini und weißt eh, die Tini frisst alles und es war wie weggefressen.
Ja.
Ja. Und bei deiner jüngsten Schwester, die war jetzt wieder nicht so schnulleraffin, da war irgendwann eine Entscheidung, du, ich glaube, die Schnuller braucht man nicht, die sind weg und sie hat es akzeptiert. Mit ihr konnte man Dinge sehr leicht ausmachen, ohne dass sie darunter gelitten hat. Und sie war sicher von euch die beste Schläferin, das heißt so, dieses dann auch ohne Schnulli einschlafen ist ihr einfach gut gelungen.
Mhm.
Ja. Was macht man aber, wenn Kinder jetzt mit 2 Jahren plus sich nicht so leicht trennen wollen von dem Schnuller, dann steht doch auch sozusagen dieser nächste Punkt, was macht ein Schnuller mit dem Kiefer so im Raum? Da hatten wir einmal bei einem Hebammenkongress einen sehr, sehr guten Vortrag von einem Logopäden, der selber Papa war und uns jetzt als Logopäde und als Papa seine Erfahrung mit den Schnullern gegeben hat. Und ich habe seinen Vortrag sehr, sehr gut gefunden und auch seine Einstellung dazu, weil er hat gesagt, wenn man sich für einen Schnuller entscheidet, dann verdienen es auch die Kinder, dass man nicht dauernd in Diskussion kommt. Also hat man sich entschieden, dass die Kinder einen Schnuller haben, den sie einfach als Freund und Helfer einsetzen können, dann hat er empfohlen, bis 3 Jahre nicht dauernd zu diskutieren. Ja, also so diese Freiherzigkeit zu haben. Du hast einen Schnuller, das ist wunderbar, du bist noch keine 3 Jahre, also kein Thema bei uns. Und dann hat er es einfach, weil er gemeint hat, dass schafft man es, diesen Schnuller vor dem 3. Geburtstag einfach dann sich zu verabschieden, dann ist Ober- und Unterkiefer noch so weich und formbar, dass einfach der innerhalb von 2, 3 Monaten sich wieder in eine völlig korrekte Haltung begibt, weil manche Kinder, die den Schnuller wirklich viel haben, haben sowas wie einen offenen Biss. Ja, das bedeutet, dass die Vorderzähne, die oberen und die unteren, so weit auseinanderstehen, dass man jetzt zum Beispiel gar nicht gut von einer Semmel abbeißen kann. Ja, da ist ein Loch, die finden sich nicht. Das heißt offener Biss, aber das löst sich von selber, wenn man rechtzeitig aufhört. Und er hat dann das Beispiel gegeben von seiner jüngsten Tochter, die war schon 3,5. Es war für ihn so schwer zu wissen, jetzt sollte eigentlich der Schnuller weg und gleichzeitig als Papa zu erleben, wie seine Tochter diesen Schnuller liebt. Also in dieser Spannung war er. Und da hat er gesagt, so ein bisschen so ein Appell als auch ans Hebammen oder auch als Mütter, die wir ja auch dort gesessen sind, seid doch kreativ. Es liegt auch immer an uns, wie gehen wir mit so einem Konflikt um, dass es jetzt auch für beide passt. Und er hat gesagt, er hat den Schnuller seiner Tochter an einer Schnullerkette an ein Regal im Wohnzimmer geschraubt und hat gesagt, wenn du schnullern musst, dann geht das nur an diesem Ort. Ja, er kennt ja seine Tochter, dass die gerne draußen ist, dass die spielt, dass die sicher nicht die ist, die stundenlang da bei diesem Regal steht und schnullert. Und er hat gesagt, das war für sie und für die Familie das Allerleichteste. Er konnte so seiner Tochter sagen, ich verstehe dich, dass du ihn so liebst, aber du musst verstehen, dass ich es besser weiß, dass das jetzt nicht gut für dich ist. Und er hat gesagt, er ist so diesem Konflikt eigentlich schon noch aus dem Weg gegangen, hat aber gesehen, dass sie natürlich am Anfang öfter hingelaufen ist und dass dieser Schnuller dann wirklich Tage und Wochen lang an der Kette gehangen ist, ohne dass er verwendet wurde. Und dann war es natürlich auch ein leichtes zu sagen, aber jetzt schrauben wir den wieder ab und jetzt ist er wirklich vorbei.
Ja, ich glaube, man kann da einfach mit Tricks arbeiten und ist ja auch wieder, glaube ich, etwas, was Leute beschäftigt. Einfach darf man das und die Kinder da anschwindeln und hier und da. Und im Grunde geht es ja einfach nur um die eigene Klarheit, wann ist der richtige Moment und das ist schwer genug. Aber wenn es soweit ist, ja, dann kann man ja schon einfach helfen. Also man muss ja nicht immer in einen Streit gehen, aller, ich nehme dir das jetzt weg oder es reicht und jetzt ist wirklich vorbei mit dem Schnuller, sondern ja, auf liebevolle Art und Weise diesen Schnuller verabschieden, weil es gibt einfach diese Deadline Und wenn es Kinder sind, die da einfach hinsteuern auf diese 3-Jahres-Marke, ja, ich würde mir da auch einiges einfallen lassen. Und man darf, glaube ich, mutig sein und die Kinder in solchen Prozessen einfach liebevoll unterstützen. Aber hat's da auch keine Angst vor Tränen oder Wut? Das gehört zum Leben dazu. Natürlich dürfen sie frustriert sein und sich ärgern und den Schnulli wollen und vehement einfordern. Und ja, manche Kinder werden da körperlich und boxen vielleicht und manche Kinder hauen sich auf den Boden oder natürlich, das gehört dazu. Aber genauso gehört dazu, dass wir als Eltern einfach manche Dinge besser wissen, weil wir einfach kognitiv wahrnehmen können, dass es eine Ende auch für die Kiefergesundheit gibt. Und da fahrt eigentlich dann auch die Eisenbahn drüber. Also ich meine, das aufs Spiel setzen, wozu, damit das Kind sich nicht ärgern muss, das spielt es einfach so generell nicht im Leben mit Kindern. Also wenn man Ärger vermeiden will, dann darf man keine Kinder kriegen. Punkt. Genau, also da sind wir wirklich so, dass man sagt, manche Dinge entscheiden wir Eltern und ich finde, da darf man auch die Familien bestärken, mutig zu sein und auch manchmal in Konflikte mit Kindern zu treten. Ja, und man darf sich Hilfsmittel holen, wie auch diese Konflikte nicht ausarten müssen oder ganz schmerzhaft sind für die Kinder. Ja, aber dann verfüttert man die Schnuller eben an die Ziege und im Grunde ist es dann eine nette Familiengeschichte. Und mein Bruder ist dir nicht böse, deshalb, ja, also der ist jetzt nicht, oh Gott, gemein, den habe ich so vermisst. Nein, die Kinder sind ja auch wandelbar und lernen jeden Tag dazu und sie lernen dann eben ohne den Schnuller durchs Leben zu gehen und das ist halt ab einem gewissen Alter relativ notwendig. Aber deshalb auch, glaube ich, keine Angst vor diesen Schritten, die zu machen, bevor das Kind und man selber bereit ist, weil man muss nicht mit einem Jahr abtrainieren, man muss nicht mit 1,5 oder 2 abtrainieren. Es gibt da einfach diese Chance, den Kindern das zu gönnen, solange es nicht ultra nervt und die ganze Familie in irgendeiner Art und Weise behindert am zufriedenen Zusammenleben.
Ja, und was wir schon wissen, ist, im dritten Lebensjahr, wo dann einfach auch die Autonomiephase kommt, kann man wirklich auch gut ins Reden gehen. Ja, und kann man dadurch auch sehr stark spüren, wie weit ist mein Kind? Ist es jetzt einfach ein guter Zeitpunkt? Und ich stehe dazu, dass die Geschichte mit der Dine innerhalb von Sekunden aus mir herausgebrochen ist. Ich sehe das auch nicht als Beschummeln und als Anlügen, weil ich bin mir sicher, sie hätte sie gefressen. Aber es geht ja darum, die Kinder auch in ihrer Fantasiewelt abzuholen. Ja, und das ist ja das Schöne, dass Kinder sich so verzaubern lassen. Und wir haben so viele Themen, egal ob das jetzt Weihnachten oder Ostern ist und so. Und da könnte man auch sagen, wir beschummeln sie. Nein, wir unterstützen das, dass sie diese Magie, ja, des noch nicht Durchschaubarens so genießen.
Ich denke mir auch, es gibt natürlich Familien, die sagen, na, man darf Kinder nicht anlügen, es sind auch keine Notlügen erlaubt und man sollte immer ehrlich in den Kontakt treten und wirklich sagen, na, es gibt den Schnuller nicht mehr, weil ich das so entscheide. Kann man auch so machen, ist auch eine klare Führung. Aber eben, wir zwei sind Fraktion Fantasie und Romantik und könnte man sagen, Magie. Wir sind Fraktion Magie und wir finden einfach, eine magische Kindheit ist was Wertvolles und mich hat das mein Leben lang bereichert. Und ich glaube, du, bei dir war auch schon ganz viel Magie und auch deine Eltern haben sich sehr bemüht um magische Momente.
Naja, meine Schnullergeschichte war wieder eine andere. Ich war 23 Monate alt und mein nächstgrößerer Bruder ist 1,5 Jahre älter als ich, also der war 3,5. Und wir hatten beide noch unseren Schnuller. Und der Nicolo ist gekommen. Und bei uns war der Niccolo durchaus eine Autoritätsperson, weil der kam mit dem Bischofsstab und der hatte ein goldenes Buch und der ist wirklich Kind für Kind durchgegangen und man hat sozusagen seine Fehler vorgelesen bekommen oder wo man sich bemühen muss. Und natürlich ist das jetzt eine Geschichte von meinen Eltern, weil ich war zu klein, um mich daran zu erinnern. Aber es war so, dass wo mein Bruder dran war, es ist so der Reihe nach von oben nach unten gekommen, ich war die Jüngste und er war der Dritte, wurde ihm vorgelesen, dass er noch den Schnuller hat. Und der Nicola hat ihm vorgeschlagen, wenn er doch jetzt so weit ist und den Schnuller ins Klo schmeißt und runterlässt, dann bekommt er einen Revolver. Das ist die Pädagogik meiner Eltern gewesen, ja? Na, wer
Ein
glaubst du, ist
Revolver.
gerannt und hat den Schnuller ins Klo geschmissen und keinen Revolver kriegt? Ich.
Die Rotraut.
Ja, das zum Thema Magie und Pädagogik. Ja,
Naja.
wenn ich die Geschichte höre, dann denke ich immer, blöd gelaufen. Ja, also ich war mir ganz sicher, Ja, Pfeif auf den Schnuller, ja, so ein Revolver, das ist doch was Cooles, ja.
Ein
Ich glaube mal,
Revolver.
ich würde sagen, meine Eltern hätten es geschickter machen können, hat es mal geschadet, nein. Ja, ist auch eine coole Familiengeschichte und heißt ja eigentlich schon, wo ich mir dann denke, ich wäre schon gut auf meinen Füßchen gestanden sein, dass ich diesen Tauschhandel eingegangen wäre.
Eingegangen wäre und dann bitter enttäuscht, dass es
Ja.
doch kein Revolver gab. Na gut.
Ja, also, aber prinzipiell würde ich auch sagen, man hat einfach als Eltern die Möglichkeit, es so zu machen, wie es für einen passt. Je nachdem, wo seine Kinder stehen, mit viel Fantasie oder mit einer klaren Entscheidung. Aber es liegt wirklich an uns zu schauen, brauchen die Kinder einen Schnuller? Ist einem das sympathisch? Und sich nicht, glaube ich, von der Außenwelt irritieren zu
Ja.
lassen. Ja, sondern das ist eigentlich wirklich die Entscheidung der Eltern.
Und das ist, glaube ich, gerade beim Thema Schnuller sehr schwer, weil es gibt unterschiedliche Meinungen und jeder weiß es besser. Und ja, ich glaube, da muss man auch stark sein und einfach gut individuell aufs Kind schauen. Und ja, es kommt dann halt in Kommentare in beide Richtungen. Was, der Arme darf nicht mehr schnullern, darf kein Flasche. Ja, habe ich genauso gekriegt, wie halt andere kriegen. Was, der hat noch vor sich Zähne. Ja, klar, aber ich glaube, wie bei allem muss man sich eine Schiene suchen und einfach familienintern schauen, passt diese Schiene noch oder weichen wir selber davon ab, weil wir das so wollen. Habt Mut dazu, wirklich da euren Weg zu gehen. Ich glaube, das ist so die Grundessenz bis zum dritten Lebensjahr. Seid frei mit euren Entscheidungen. Habt keine Angst vor der Zukunft, aller. Man muss es irgendwann wieder abgewöhnen. Ja, das stimmt, aber es kann auch eine große Erleichterung sein, ein großes Hilfsmittel. Und jedes Kind ist anders. Jede Schnullerbeziehung ist anders, so wie jede Stillbeziehung auch. Und genau, das wäre jetzt unser Thema Schnuller. Und genau wie das Thema Schnuller gibt es einfach so viele Themen, wo es Fragen gibt. Und deswegen nochmal herzliche Einladung zur Stillgruppe für daheim. Die Mama, also du, hältst das jeden Montag von 9 bis 10:30 Uhr via Zoom. Wird schön angenommen, sind ganz tolle Frauen da dabei, süße Kinder und viele, viele Themen. Und das Schöne ist ja, man lernt ja auch vom Zuhören von den anderen Themen und anderen Fragen. Und was eine Mutter beschäftigt, wo das Kind schon ein paar Monate älter ist, hilft einem dann, wenn man es schon mal gehört hat. Und ja, wir raten da wirklich einfach, sucht euch eure Mentorinnen in der Elternschaft, die so leben, wie ihr vielleicht leben wollt oder die schon Erfahrungen gesammelt haben, die gut für euch klingen und haltet euch an sowas an und googelt nicht jeden Schmarrn. Zu jedem Thema gibt es sämtliche Meinungen und ob das jetzt der Babyschlaf ist, die Beikost, der Schnuller, das was auch immer,
Ja,
alles.
und auch ich glaube, so die Stillgruppe für daheim ist wirklich erwähnenswert, weil es ist die Einladung an jeden. Es geht jetzt nicht ums Stillen per se, sondern für mich immer ums Stillen der Bedürfnisse der Frauen, die da dazukommen. Und das, was schön ist, es geht auch virtuell, dass es eine richtige Gruppe wird, weil auch da schon erfahrene Mütter sind, die vielleicht jetzt mit einem Einjährigen in der Gruppe sind zum Thema Abstillen und die dann auch ganz stark ihre persönliche Erfahrung vielleicht zum Thema Schnuller geben. Ja, und es ist von mir immer so erwünscht, gut hinhören, schauen, passt dieser Tipp, passt diese Information, aber dann bitte weiterhin ganz frei entscheiden, wie jede Familie ihr Leben mit ihren Kindern leben möchte.
Weil nur so ist es schön.
Genau.
Dann alles Liebe aus der Villa Muttermund. Wir hoffen, das war hilfreich für die ein oder andere. Man lernt ja nie aus. Und deswegen sagen wir alles Liebe und Baba und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.